Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wenn ihr hier vorne dran schaut, seht ihr die Predigt auf einen Blick. Die Leute mit fotografischem Gedächtnis können jetzt eigentlich auch kurz noch drauf gucken und dann gehen. Gerechtigkeit. Wir fangen an in der Mitte, und zwar in der Schule. Es war, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig in die richtige Zeit setze, meine Erinnerung, aber ich glaube, es war in der 11. Ich glaube, es war Mathe. Und der Lehrer vergibt mündliche Noten. Ich sitze ganz vorne, links neben einem Kumpel. Fakt ist, wir haben viel gelabert. Also jetzt nicht unterrichtsbezogen, sondern eher miteinander. Wir blödelten viel rum, obwohl wir ganz vorne saßen. Ich glaube nicht, dass wir deshalb ganz vorne saßen, weil wir viel blödelten. Fakt war auch, ich war es, der das vor allen Dingen initiierte. Also mein Kumpel versuchte mitzumachen, ich versuchte ihn davon abzuhalten. So, und jetzt gibt es also mündliche Noten. Gleichzeitig habe ich es aber irgendwie immer geschafft, bei diesem Lehrer trotzdem den Eindruck zu erwecken, ich sei interessiert am Unterricht. So, deswegen jedenfalls, während der Lehrer die mündlichen Noten verliest und so, flüstert mir mein Kumpel zu: Ey Mann, ich tick aus, wenn du diesmal wieder eine bessere mündliche Note bekommst als ich. So, in dem Moment, Schmitter, gute Mitarbeit, 11 Punkte. Mein Kumpel rollt die Augen und ich muss grinsen, zumindestens. Schmitter, was grinsen Sie denn so? Herr Schweizer, soll ich ehrlich sein, sage ich. 11 Punkte habe ich nicht verdient. So. Dann er: so, das ehrt Sie. 12 Punkte. Die Schule ist eine Brutstätte der Willkür, der Täuschung und der Ungerechtigkeit. So. Manchmal vermisse ich diese Zeit. Ich habe dann übrigens das nächste, nach einem Jahr, wir haben ein halbes Jahr so weitergemacht, dann bin ich rapide abgesunken in der nächsten mündlichen Note. So bei ihm. Die Welt ist hart, aber ungerecht, sagt man manchmal. Diese Erfahrung, und wir erleben ja jetzt Bittereres, ne, als sowas. Ja. Diese Erfahrung, dass die Welt hart, aber ungerecht ist, die leitet uns sozusagen durch diese Predigt heute und die nächste. Und eigentlich geht es um Gerechtigkeit, aber wir setzen an bei Ungerechtigkeit. Denn das ist ja das, womit wir das Problem haben. Wenn die Welt total gerecht wäre, würden wir es wahrscheinlich nicht zum Predigtthema machen. Ungerechtigkeit. Sie nährt unsere Sehnsucht nach einer Welt, die anders ist als diese. Wir alle kennen das Gefühl, wenn etwas Ungerechtes passiert, die uns passiert oder jemandem, der uns nahesteht oder wo wir etwas beobachten, mitbekommen. Dieses Gefühl würde ich als Wut beschreiben oder Zorn oder als Demütigung, und manchmal ist Hilflosigkeit dabei und Schmerz, und dieses Gefühl, wenn Ungerechtigkeit passiert. Also, ein Fußballer, nehmen wir nochmal ein nicht so ganz schlimmes Beispiel, ein Fußballer segelt formvollendet durch den Strafraum und Schwalben gleich. Und der Schiedsrichter pfeift auf Elfmeter, und auf der Zeitlupe siehst du genau, dass es eine Schwalbe ist. Du erkennst sogar das Grinsen dieses Spielers. Und der Elfmeter ist ungerecht. Jeder weiß das, außer einer sozusagen. Und du kannst nichts machen. Und da ist dieses Gefühl, im Kleinen natürlich nur, aber da ist dieses Gefühl von Wut dem Unparteiischen gegenüber. Ehrbare Familienväter sitzen vor dem Fernseher und denken an Selbstjustiz oder solche Dinge. So. Vor allen Dingen, wenn es um was geht. Unser Staat, anderes Beispiel, macht Gesetze, um Gerechtigkeit irgendwie wenigstens wahrscheinlich zu machen. Es gibt Richter und es gibt Anwälte und es gibt Gutachter. Und manchmal werden trotzdem die Unschuldigen verurteilt. Oder wenigstens machen sich die Schuldigen ungestraft davon. Wer mal umsonst, umsonst, nicht weil es nichts kostete, sondern weil es sich nicht gelohnt hat, umsonst um sein Recht gekämpft hat vor Gericht, der weiß, was ich meine. Kürzlich habe ich jemanden sagen hören: Mit Gerechtigkeit hat unsere Rechtsprechung nichts zu tun. Mit Recht, ja. aber nicht mit Gerechtigkeit. Jemand stellte das sehr ernüchtert fest oder machte mindestens diese Behauptung. So, da ist dieses Gefühl, eigentlich habe ich recht, ich weiß das und selbst die Institutionen dieses Landes verhelfen mir nicht zu meinem Recht. Unrecht geschieht und ich kann es nicht zurechtrücken. Ein Vorgesetzter nutzt seine Stellung aus, ganz bewusst vielleicht, oder er macht einfach grobe Fehler, er macht einfach schlechte Arbeit, aber er steht nicht dazu oder er sieht es noch nicht mal, weil er irgendwie, weil es ihm keiner auch zu sagen wagt. Leute leiden unter diesen Fehlern oder unter dieser bewussten Ungerechtigkeit, aber Kritik üben geht nicht, weil es würde die eigene Karriere oder auch nur einfach den eigenen Alltag zur Hölle machen oder mindestens schwierig machen. So. Und da geschieht Ungerechtigkeit und jeder sieht sie und man glaubt, man kann sie nicht ändern. So ist das nicht immer, ne? Aber oft genug, als dass wir nicht bemerken würden, dass es irgendwie etwas in dieser Welt nicht stimmt. Diktatoren schicken ihre Armeen gegen das eigene Volk und sie kommen damit durch. Regime verhindern freie Meinungsäußerung, Journalisten verschwinden und trotzdem bleiben die Bösen an der Macht. Reiche bestechen Mächtige und werden dadurch eigentlich zu den Mächtigen. Und es passiert und wir haben das Gefühl, man kann es kaum verändern. Sie ist überall. Manchmal sehen wir auch, dass die Gerechtigkeit sich durchsetzt, ja. Menge Leute geben sich echt Mühe, Ungerechtigkeit zu beseitigen. Manchmal haben sie Erfolg, aber irgendwie werden wir das Gefühl nicht los, dass wir diese Sache insgesamt nicht in den Griff kriegen. So, jetzt habe ich mich gefragt, man könnte ja sagen, ja, die Welt ist ungerecht, hart, aber ungerecht. Das heißt aber lange nicht, dass die Welt aus dem Lot ist, sondern man könnte sagen, die Welt ist einfach normal. So ist sie. Da gibt's nicht ein Lot, in das sie eigentlich wieder kommen sollte oder irgendwas so, sondern so ist diese Welt, das muss man akzeptieren. Ich denke, es gehört zu unserem Menschsein irgendwie dazu, dass wir empfinden, es sollte anders sein, aber vielleicht kann man sagen, warum eigentlich? Es sollte anders sein, das wäre schön, aber es gibt keine andere denkbare Welt als so eine. Man könnte so denken. Ich glaube, anderen Lebensformen als uns Menschen geht es ja nicht so mit der Ungerechtigkeit, ne? Also unser Kater hat jetzt kürzlich einen anderen Kater zerlegt, krankenhausreif. Und niemand im Tierreich klagt ihn an. Er sich auch nicht. Also das hat wehgetan dem anderen Kater, das ist keine Frage, aber es ist keine Frage von Gerechtigkeit irgendwie im Raum. Manchmal komme ich in den zweifelhaften Genuss, Pferde zu füttern. Und die gehen sehr unfair miteinander um. Eins oder zwei stehen da abseits, während die anderen da Heu fressen und so. Pferdemobbing. Und in ihren Augen, ja, in ihren Augen, also von denen, die da abseits stehen, die kriegen dann irgendwann oder man hängt für sie extra noch irgendwie was woanders hin und so. Ist nichts von dem Schmerz über die Ungerechtigkeit zu lesen. Da ist etwas davon zu lesen, dass sie Hunger haben. Aber dass hier eigentlich etwas ganz Ungerechtes passiert. Dafür haben diese Spezies kein Bewusstsein jetzt so. Glaube ich jedenfalls. Uns Menschen hingegen quält das, dass die Welt nicht im Lot ist. Man könnte sagen, ist sie wirklich nicht im Lot oder ist das einfach die normale Welt? Wo sich im Universum irgendwo Leben entwickelt, ja, und dann irgendwann menschliches Leben da ist, was eben jetzt Bewusstsein hat, um diese Ungerechtigkeit festzustellen. Ja, aber das ist einfach normal. So ist es. Man könnte zu diesem Schluss kommen. Trotzdem, glaube ich, sitzt in uns, in unserem Ohr, vielleicht unterschiedlich laut, je nachdem, was wir schon so erlebt haben, sitzt in unserem Ohr eine Stimme, die uns immer wieder zuflüstert, nein, es ist nicht so, wie es sein sollte. Es ist nicht gerecht. Dafür sind diese Menschen, die das erleben, nicht geboren. Oder dafür bist du nicht geboren, dass du das aushalten musst. So sollten Menschen nicht miteinander umgehen oder das muss jemand ins Lot bringen. Also, wir haben diese Stimme im Ohr. Man kann sagen, diese Stimme ist ein Trugbild oder irgendwas. Die Welt ist normal. Sie ist schlimm, aber sie ist normal. Oder man kann sagen, nein, ich glaube, in dieser Welt müsste anders sein und theoretisch könnte sie auch. Diese Stimme, wenn man sie hört, klingt wie eine Stimme aus einem Traum. Weil sie so weit weg ist, so wenig mit der Realität zu tun hat. Wie eine Stimme auf der anderen Seite einer Tür, aber du kannst sie nicht öffnen. irgendwie. Da sagt jemand, es kann anders sein, aber du weißt nicht, wie du da hinkommst. Denn sie redet von einer Hoffnung, die irgendwie fast unerreichbar ist. Im Einzelfall kannst du hoffen auf Gerechtigkeit, aber im großen, gerechtere Welt. Aber sie ist immer da, wenn wir an Ungerechtigkeit leiden. Diese Welt, sie könnte anders sein und sie muss eigentlich auch anders sein. Und ich glaube, dass meistens, wenn Menschen diese Stimme oder wenn in Menschen diese Stimme ganz erstirbt, dass man dann anfängt, sich und die Welt aufzugeben. So, die christliche Tradition sagt, diese Stimme hören wir deshalb, weil sie wirklich da ist. Diese Welt sollte wirklich anders sein und Gott hat zum Ziel, diese Welt wieder ins Lot zu bringen. Es ist eine seiner Wirkungen in dieser Welt, Gerechtigkeit. Wir drehen uns ja um diese vier Wirkungen. Vergebung und Kraft haben wir schon hinter uns. Gerechtigkeit ist jetzt dran und auf Schönheit freue ich mich schon richtig. Leider predige ich da selber gar nicht, aber eine wunderschöne und wichtige, finde ich, Wirkung Gottes in dieser Welt. Aber gut, wir sind jetzt bei Gerechtigkeit. Man kann sagen, nett, dass die christliche Tradition das so sieht, aber es ist Unsinn. Diese Stimme ist nur ein schöner Traum. Der Traum von Gerechtigkeit ist eine Utopie. Leider, 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 aber komm damit klar, Bruder. Man kann auch sagen, ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage von Entscheidung. Man kann auch sagen, nein. Ich höre in dieser Stimme das Reden eines Gottes, der diese Welt verändern will. Oder der sie zumindest anders gedacht hat. Denn wenn man dieser Stimme glaubt, hat man immer noch zwei Möglichkeiten. Man kann das glauben, dass diese Welt anders sein sollte. Man kann an eine gerechtere Welt glauben und man kann an Frieden glauben und darauf hoffen und oder Bestrafung des bösen Schwalbenfußballfliegers und Aberkennung des Elfmetertors. Man kann an alles das glauben, aber dabei an eine andere Welt denken. Versteht ihr? Man kann das glauben, dass das nicht nur ein komischer Traum ist, sondern dass das Realität werden soll, aber man denkt dabei an eine andere Welt. Man redet dann von später. Man nennt es dann Himmel. Man sagt hier leider nicht, aber ja, irgendwann gibt's ausgleichende Gerechtigkeit. Man kann das aber auch, und das ist der andere Weg, dieser Stimme glauben und sagen, ja, natürlich eine Welt, in der sich Gerechtigkeit vollständig durchsetzt. Wenn das mal so ist, dann hat sie das Prädikat Himmel verdient. Ja, und das ist wirklich eine Welt, die weit, weit weg ist von unserer. Aber der Auftrag der Christen ist nicht, auf diese Welt da mal jenseits zu warten, sondern Gerechtigkeit für sich selbst und für diese Welt in dieser Welt zu erwarten. Die Stimme, die von Gerechtigkeit flüstert und von der Menschen glauben, sie meint auch diese Welt hier, nicht irgendwann später. Diese Stimme hören Menschen schon lange. Und wir springen jetzt kurz rein in die jüdische Tradition, also ins Alte Testament. Nur kurz, aber eins will ich da sozusagen so mitnehmen, oder so ein paar Gedanken will ich mitnehmen. Einer davon ist, das finde ich wichtig, das, was in der jüdischen Tradition, in der alttestamentlichen Tradition, im Neuen Testament dann auch, was da Gerechtigkeit genannt wird, das ist nicht exakt dasselbe, was wir meinen, wenn wir Gerechtigkeit sagen. Also wenn diese Stimme Gerechtigkeit flüstert, dann meint sie etwas, nicht etwas völlig, aber etwas zum Teil anderes, als wir meinen, wenn wir sagen, wir fordern Gerechtigkeit oder das ist nicht gerecht. So. Also, wenn wir Gerechtigkeit sagen, dann meinen wir in der Regel Fairness. Wir meinen Fairness, gerechte Behandlung, gleiches Recht für alle. Das kann dann sein, dass das für jemanden ziemlich bitter ausgeht, weil er das eben verdient hat. Aber das würden wir dann Gerechtigkeit nennen. Wenn der Schwalbentyp eine rote Karte kriegt, das ist nur gerecht. So, das ist fair. Im Alten Testament, in der jüdisch-christlichen Tradition dann auch, ist Gerechtigkeit viel mehr als Fairness. Da steht dieses merkwürdige Wort, Zedek, Gerechtigkeit. Und das hat ein breiteres Bedeutungsspektrum. Und ich lese euch mal ein alttestamentliches Lied vor, wo ich finde, hier wird Gerechtigkeit beschrieben. Und ihr müsstet hören, dass da mehr drin steckt. Ein schönes Lied, finde ich. Kann das nur nicht singen. Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit dein Volk sich über dich freuen kann? Lass uns deine Gnade erfahren, Herr, und schenke uns Rettung. Ich will hören, was Gott der Herr sagt. Frieden, verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, seine Rettung, ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Und jetzt kommen diese Verse, die ich meine. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Der Herr wird uns mit allem Guten beschenken und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor unserem Gott hergehen und er wird sie Schritt um Schritt zu seinem Weg für uns machen. Ohne jetzt auf die Einzelheiten hier einzugehen, ne? Ich habe gar nicht versucht, übrigens ein Bild, eine Illustration zu finden, die das irgendwie widerspiegelt, was ich jetzt vorgelesen habe. Ich habe gedacht, irgendwie, da gibt's kein Bild für. Aber merkt ihr, dass Gerechtigkeit hier viel mehr ist als Fairness. Hier wird davon gesungen, dass Gerechtigkeit Gottes sich ausbreitet und das bedeutet Gnade zum Beispiel, was wir manchmal als das Gegenteil von Gerechtigkeit bezeichnen würden. Und es gibt tatsächlich in der Lutherbibel, wird dasselbe Wort manchmal als Gnade übersetzt. Also Gerechtigkeit Gottes impliziert auch Gnade und Versorgung, ne, das Land, was da wieder sprießt, oder Hilfe oder Frieden. Das durch und durch Gute, all das steckt in diesem Wort Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist in der Bibel etwas, was vom Himmel tropft und Leben schafft. Das ist viel mehr als Fairness. Und ein gerechter Mensch, ist euch vielleicht manchmal aufgefallen, wenn ihr solche Texte lest, das ist nicht einfach ein fairer Mensch, hoffentlich auch, aber ein Gerechter meint einen, der mit diesem Gott und seiner Lebensmacht in Verbindung steht. Also das Gegenteil eines Gerechten ist da nicht ein Ungerechter, sondern ein Verlorener. So. Also diese Stimme, wenn sie von Gerechtigkeit flüstert, die meint sogar noch etwas Größeres, als wenn wir uns wünschen, es sollte in dieser Welt gerechter zugehen. Sie meint mehr als eine faire Welt, wo jeder verdient, was er bekommt. So. Alles nett, könnte man ja sagen. Die große Frage ist aber doch eigentlich die, wie um alles in der Welt? Wie? Wie soll das Realität werden? Und ich bleibe nochmal kurz in dieser jüdischen alttestamentlichen Tradition. Die hat darauf ein paar Antworten, wie das gehen könnte. Oder sagen wir mal, sie hat Hoffnungen. Ich stelle sie euch kurz vor, ihr seht sie in diesen vier Bildern. Da ist einmal die Tora, diese Schrift da, ja. Also, die Weisung, das Gesetz. Kurz gesagt, der Gedanke ist, Gott gibt Regeln und würden wir alle nach diesen leben, wäre die Welt im Lot. So. Eine Hoffnung in der jüdischen Tradition. Eine andere ist die Hoffnung auf einen gerechten König, deshalb die Krone. Der Traum also von einem Leiter dieses Volkes, der durch seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit sozusagen in das Volk fließen lässt und für Güte und Gnade und Versorgung all das sorgt. So. Ein gerechter König. David war dafür das leuchtende Beispiel. Obwohl der seine Macken hatte, ganz ehrlich, aber gut. Und dann ist da die Hoffnung, die dritte, als Gott als den Richter. Also, das ist vor allen Dingen dann der Fall, wo dieses Volk unterdrückt wird von anderen Völkern. Da, wo man unter Fremdherrschaft leidet, da hofft man auf einen Gott, der irgendwann mal mit diesem Hammer da draufhaut und sagt so, jetzt schaffe ich Recht. So, man sehnte sich nach dem Tag des Herrn, der Gerechtigkeit. Wir finden ja Gott als Richter oft nicht so ein Bild, was uns irgendwie anzieht. Ne? So. Muss Gott denn auch ein Richter sein? Ich glaube, wenn du mal jemand in der Lage bist, dass jemand dir übel mitspielt, so richtig, und du kannst, die letzte Hoffnung wäre, dass hier Gott mal irgendwie für Recht schafft, dann merkst du, warum dieses Bild als Richter einem sehr sympathisch werden kann. Und ein Gott, der sagt, aber ich habe euch alle lieb, plötzlich irgendwie ein Gott ist, wo du denkst, ja, was soll ich mit dem? Hier muss doch jemand muss hier mal für Recht sorgen. So. Also, das kann eine gute Nachricht sein. Und dieses Volk sehnte sich nach diesem Richter, vor allen Dingen in den Zeiten, wo sie unterdrückt waren, und das waren lange Zeiten. Und zum Schluss findet man im Alten Testament dann auch noch diese Hoffnung, die ich eben mit Himmel beschrieben habe. Also, aber erst ganz am Ende. Irgendwann brauchen wir vielleicht eine ganz neue Welt und Gott wird alles wieder gut machen und so, und es ist eine Neuschöpfung. Eines Tages wird es nicht nur fair zugehen, sondern das Gute wird das Leben durchdringen. So, und aus diesen Hoffnungen entwickelte sich sozusagen die Erwartung eines Messias. Eines Tages wird sich ein König erheben, der diesen Titel wirklich verdient. Er wird ein Nachfahre Davids sein. Und er wird das Volk mit Macht von seinen Unterdrückern befreien. Ganz konkret die Römer. Und das wird ein gerechter Richter sein. Und er wird Herzen verändern. Und Menschen ermöglichen, tatsächlich anders miteinander umzugehen. Diese Regeln, die wir da auf Papier haben, die werden Menschen im Herzen tragen. Und dieser König wird sein Reich aufgerichten und es wird das Himmelreich genannt oder das Reich Gottes. Und in diesem Reich zu leben, wird ganz anders sein als bisher. Das wird man Himmel nennen können. So. Dies ist die, kurz gesagt, die, wenn ich die jüdische Tradition richtig verstehe, die Antwort auf die Frage, wie? Ich glaube, das stellt uns noch nicht zufrieden. Ich habe so gedacht, das ist vielleicht ein bisschen platt, aber ich habe gedacht, irgendwie ist das aber auch das, worauf alle hoffen. Also, wovon erwarten wir Gerechtigkeit? Natürlich vielleicht von gerechten Leiterpersönlichkeiten. Oder von Gesetzen. Oder wir hoffen, dass die Welt ganz anders wird. Irgendwie sind diese Antworten das, worauf, weiß ich nicht, ob uns das reicht und Hoffnung gibt. So. Es ist irgendwie ein bisschen auch das Übliche. Und deshalb knüpft die christliche Tradition durchaus an diesen Bildern an, aber sie geht weiter. Sie spricht tatsächlich von einem König, dessen Reich anbricht und zwar mitten in dieser Welt, tatsächlich in dieser Welt. Und sie nennt ihn auch Messias, der sein Volk befreit, aber auf eine völlig andere Weise, als man das erwarten sollte, findet diese Befreiung statt. Sie spricht auch davon, dass dieser Retter auf eine Weise Gericht vollziehen wird, ja, aber auf eine Art und Weise, wie normalen Richtern das nicht in den Sinn kommt. Und sie spricht davon, dass die Tora, die Weisung, wie die Regeln, wie man zusammenleben sollte, dass er diese Regeln ganz neu definieren wird oder definiert hat. So, die Christen meinen Jesus damit und sie sagen, in ihm begegnen einander Gnade und Wahrheit. In dieser Person küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Treue sprießt aus der Erde und Gerechtigkeit schaut nicht nur vom Himmel herab, sondern sie kommt in einer Menschenperson vom Himmel herab. Und jetzt lese ich euch einen Auszug aus einer Rede Jesu vor. Ich habe lange überlegt, ob ich nur die wichtigsten Verse da raussauge und die euch, und dann habe ich gedacht, ich will die mal als Ganzes vorlesen. Die ist lang, so lang. Ja, die braucht ihr jetzt gar nicht lesen da. Ich lese euch vor. Ich wollte euch nur zeigen, wie sie aussieht. Vielleicht erkennt ihr die Stimme wieder, die euch manchmal von zuflüstert, diese Welt müsste eine andere sein. Vielleicht erkennt ihr sie in diesen Texten wieder. Dann stieg Jesus mit ihnen vom Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon um ihn versammelte. Also eine Ansprache des Messias, so, des Hoffnungsträgers. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die bösen Geister, von bösen Geistern geplagten, fanden Heilung. Hier kommt irgendwie Gerechtigkeit in Form einer Lebensmacht zu diesen Menschen, ne? Jeder versuchte ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Jesus blickte seine Jünger an und sagte, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohns willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Übrigens, ich sag's nicht später, sondern jetzt gleich. Hier hört man gleich schon die andere Welt. Was Jesus hier meint, ist das Himmelreich, was anbricht jetzt. Im Himmelreich wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Jetzt könnte man denken, fertig, ne? Passt doch jetzt, jetzt geht's aber weiter. Aber euch, die mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die rechte Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen gegenüber erwartet. Wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Denn wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung. Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein. Gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Könnte man sagen, hier ist doch jetzt aber Schluss. Nein. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will dir den Splitter rausziehen, der in deinem Auge sitzt? Bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Dornbüschen pflückt man keine Feigen und vom Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz von Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem gefüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? So, keine Sorge, ich werde nicht auf alles eingehen, was hier drin steht. Aber ich werde versuchen, euch den Gedankengang, mindestens die grobe Linie da nahe zu bringen und hoffe, dass darin eine tiefere Antwort liegt auf die Frage nach dem, wie kommt Gerechtigkeit in diese Welt? Keine einfache Antwort übrigens. Also leicht zu merken ist sie schon, aber sie ist nicht so leicht zu akzeptieren. Aber könnt ihr, ich habe gedacht, ich lese es mal vor, könnt ihr euch vorstellen, was für eine Kraft von Jesu Reden ausging? Ich wünschte mir manchmal, ich könnte ihn im Originalton hören. Und was es auch ärgerlich war, ihm zuzuhören. Ne? Ich kann mir vorstellen, wie die Leute manchmal raunen gingen durch die Mengen, die einen gingen weg, als sie das sich hier so anhören müssen. Und habt ihr die Stimme wieder erkannt, die sagt, ja, diese Welt sollte eine andere sein und sie kann auch. Ganz am Anfang, da ist die Stimme am deutlichsten, ne? Glücklich zu preisen sind die Armen, die ihr hungert, die weinen, die verfolgt und beleidigt und fertig gemacht werden. Also die unter Ungerechtigkeit leiden, entweder direkter Ungerechtigkeit oder einfach Ungerechtigkeit in dieser Welt. Die einen sind satt, die anderen haben Hunger, das ist nicht gerecht. Und diese Stimme sagt, ja, da ist Unrecht. Himmelschreiend, so nennen wir das ja, ne? Himmelschreiendes Unrecht und es wird gesehen, der Himmel hört es. Freut euch, sagt er, freut euch. Ihr sollt Gerechtigkeit erleben. Ihr werdet satt sein, ihr werdet lachen, ihr werdet Bürger dieses neuen Reiches sein, in dem es anders zugeht. Jesus sagt, das ist so der erste Schritt, Jesus sagt, Gerechtigkeit ist unterwegs und sie ist nah. Und er vertröstet nicht auf den Himmel, obwohl man ihn oft so versteht. Und es stimmt, dass diese Gerechtigkeit, wenn sie sich vollständig durchsetzt, wirklich etwas, eine Neuschöpfung ist. Aber er sagt, die bricht an, jetzt hier. das kommt. Und dann sagt er, wie? Und jetzt wird es anstrengend. Wie? Jetzt wird es anstrengend und ein bisschen krass. Er sagt, es kommt, indem ihr eure Feinde liebt. Bin ich überhaupt an der richtigen Stelle? Ja. Es kommt zum Beispiel, indem ihr eure Feinde liebt. Wenn man euch schlägt, ihr schlagt nicht zurück. Wenn man euch verflucht, mit Worten also verletzt, ihr segnet. Wenn man euch etwas nimmt, euch übervorteilt, ihr fordert es nicht zurück. Das ist krass. Eigentlich ist das verrückt. Im Prinzip unfair, was Jesus fordert. Und dann sagt er aber, warum das nicht anders geht? Warum Fairness die Welt nicht ins Lot bringt? Er sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieber erweisen, was ist das Besonderes? Damit ändert sich noch nichts. Wenn ihr denen was leid, von denen ihr wisst, ihr kriegt es zurück, das ist normal, dadurch ändert sich. Dadurch bringen wir die Welt nicht ins Lot. Ja? Liebe mit Liebe beantworten, das ändert noch nichts. Hass mit Liebe beantworten, das ändert etwas. Oder Liebe mit Gutem beantworten, das bringt die Welt noch nicht ins Lot. Nein, Gutes mit Gutem beantworten, Schlechtes mit Gutem beantworten, das ist etwas völlig anderes. Etwas verleihen, wenn man weiß, dass man es wiederbekommt, ist nur fair. Aber Fairness reicht nicht, um die Welt ins Lot zu bringen. Wenn ihr aber so handelt, wie ich es hier beschreibe, dann kommt etwas ganz Neues, etwas anderes, etwas, was man Gottes Gerechtigkeit nennen kann in diese Welt, durch euch. Etwas Heilendes, dann tropft Gerechtigkeit vom Himmel. So, vielleicht denkst du, das ist ja utopisch. Ja, so kann man reden, aber so kann man nicht leben. Und ich finde diesen Gedanken nicht doof. Ich denke das auch. Man kann sich ja dann fragen, funktioniert das überhaupt? So. Immerhin gibt es Beispiele, die in unserer realen Welt passieren, wo man sagen kann, ja, schau hin. Gandhi hat so sein Land verändert. Genau so hat er Ungerechtigkeit bekämpft. Ich zeige euch einen Ausschnitt jetzt. Leider habe ich den nur auf Englisch gefunden, aber ist ja nett, wenn die Inder Englisch sprechen, ne? Das kann man immer ziemlich gut verstehen. Also ihr werdet das, glaube ich, gut verstehen gleich. Was die Szene ist irgendwie, er redet da von einer großen Versammlung, Publikum, so ähnliche Szene wie bei Jesus. Und er hat gerade von seinen Zuhörern Gewaltlosigkeit in ihrer Revolution gefordert. Absolute Gewaltlosigkeit. Und sie widersprechen, die Zuhörer. Einige stehen auf, fordern gewaltsamen Widerstand. Einer sagt, ich bin bereit zu töten. Ein anderer sagt, ich bin bereit zu sterben. Und Gandhi sagt, ich bewundere euren Mut. Und ich bin auch bereit zu sterben. Und dann kommt sein Aber. Jesus und Gandhi wussten beide um die ungeheure Kraft, die im Nicht-Zurückschlagen liegt. Und sie wussten beide, das ist die auf Dauer stärkere Macht, die etwas verändern kann. Sie sehen darin die einzige Kraft, die eine Welt ins Lot bringen kann. Allerdings geht Jesus noch weiter als Gandhi. Er sagt etwas sehr Provokantes, finde ich, an dem Punkt. Man liest da so drüber, aber ich finde, das ist provokant jetzt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen. Das zu hören für jemand, der gerade unter Ungerechtigkeit leidet, das ist schon krass. Also, was Jesus hier im Grunde sagt, ist, die Grenze zwischen gerecht und ungerecht, die verläuft nicht nur zwischen dir und den anderen. Diese Grenze verläuft mitten durch dein Herz. Die Grenze zwischen gerecht und ungerecht. Gandhi ging es um einen politischen Umsturz. Da verlief die Grenze wirklich zwischen den anderen, den Unterdrückern und den Unterdrückten. Aber Jesus geht es um etwas Tieferes als politischen Umsturz. Etwas Tiefergreifendes. Eine tiefergreifende Veränderung. Und im Grunde sagt er hier, alle brauchen Freispruch. Es geht ihm um die Veränderung des Menschseins an sich. Und er sagt, wir alle, nicht nur die anderen, wir alle sind Teil des Problems. Die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, die geht mitten durch unser Herz. Das ändert nichts daran, dass einige Menschen wesentlich übler als andere mit anderen umgehen. Und andere Menschen wesentlich übler dran sind. Natürlich. Aber diese Stimme, die dir von der Gerechtigkeit etwas zuflüstert, die redet auch davon, dass wir gerettet werden müssen. Nicht nur, dass wir gerettet werden müssen vor denen, die uns was Böses tun wollen oder die uns ungerecht behandeln, sondern dass wir viel umfassender gerettet werden müssen. Und das ist der letzte Punkt in diesem Text. Im Grunde spricht Jesus davon, diese Welt braucht neue Menschen, die ein verändertes Herz haben, die man gute Menschen nennen kann. Und aus solchen Herzen entsteht Gutes. Jesus sagt, eigentlich brauchen wir eine Verwandlung im Innern. Und deswegen dieses Bild, gute Bäume geben gute Früchte. Man denkt, das ist ja irgendwie platt, gute Bäume, gute Früchte, schlechte Bäume, schlecht. Wo ist er? Ja, es kommt auf das Wesen an. Nicht nur auf ein anderes Handeln, was zum Ziel führt, weil es klug ist oder gewaltlos ist oder so, sondern um veränderte Menschen. So. Das Problem ist sozusagen nicht nur die böse Welt da draußen, sondern auch die böse Welt hier in mir drin. Und an diesem Punkt, finde ich, kann man Jesu Rede brillant finden oder verrückt. Egal. Auf jeden Fall ist man an diesem Punkt an einem Punkt, wo man sagt, das kann ich nicht erfüllen. Das kann ich nicht leben. Ich denke, wenn man da Jesus zugehört hat damals und da stand, das muss einen fast erdrückt haben oder man hat nicht richtig gerafft, was er will. Das muss einen fast erdrückt haben. Und wenn man dann noch da sitzt mit der Wut im Bauch auf die Römer zum Beispiel, ne, die gerade das Land unterdrücken oder auf den Chef oder auf die dich ungerecht behandeln, wenn du da noch sitzt mit der Wut im Bauch über Ungerechtigkeit, dann ist das doppelt so schwer zu ertragen. So, ich weiß nicht, ob ich hätte erfüllen können, was Gandhi fordert. Ich weiß es nicht. Gewaltlosigkeit, selbst wenn es sich das Leben kostet, ja. Ich weiß sicher, dass ich nicht erfüllen kann, was Jesus hier fordert. Nicht nur Gewaltlosigkeit, sondern Feindesliebe. Verändertes Herz. Verurteile nicht, damit du nicht verurteilt wirst. Puh. Ich weiß, eine Welt voller solcher Menschen, das wäre eine Welt im Lot, ja. Aber ich bin so nicht und ich kann mit meiner Willenskraft da nicht hinkommen. Und deshalb ist die christliche Story hier noch nicht zu Ende. Und sie ist eine viel größere Geschichte als die Geschichte Gandhis. Diese Geschichte behauptet, jetzt komme ich zum Schluss so langsam, diese Geschichte behauptet, dieser Mann, der da diese Rede hält, von der Feindesliebe, und von den guten Bäumen und vom Nichtrichten und die Hoffnung den Leuten ins Herz sät, dass Gerechtigkeit unterwegs ist. Dieser Mann war kein Revolutionär. Auch irgendwo, aber damit ist er nicht ausreichend beschrieben. Er war tatsächlich der Messias, auf den das jüdische Volk hofft, ein König mit einem Königreich im Schlepptau. Er war lebensspendende, herzenveränderte Gerechtigkeit in Person. Er war der Schöpfer der Welt und ihr Richter. Und er fordert hier eine Gerechtigkeit, die gleichzeitig Gnade und Güte und Treue und Liebe und all das ist. Und er bringt sie mit. Er fordert sie nicht nur, er bringt sie mit, wie ein König sein Königreich mitbringt. Deutlich wird es, weil Jesus dann tut, was keiner von uns tun kann. Das, was er hier fordert, tut er dann selbst. Feinde leben bis zum Tod. Habe ich schon weitergeklickt, ja. Ungerechtigkeit ertragen, an der Ungerechtigkeit untergehen. Und doch darin, in dem Untergehen, nicht verlieren, sondern sie überwinden und ins Leben zurückkehren, Auferstehung. Und ein neues Leben beginnen. So, also Jesus, die christliche Überzeugung ist, Jesus hat da getan, was diese Welt tun müsste, aber wozu sie nicht in der Lage ist. Dazu müssten wir die Kraft haben, lieben, obwohl wir gehasst werden, untergehen und sterben an der Ungerechtigkeit, ohne sie zu verurteilen und genau darin nicht das Ende zu erleben, sondern den Anfang, den eigentlichen Beginn von Leben. So, die christliche Tradition lautet, das kannst du nicht und das ist auch schon passiert. So, die Welt wurde verurteilt am Kreuz und sie wurde freigesprochen in Christus, als Jesus auferstand an Ostern. Und Jesus sucht also eigentlich gar nicht Leute, die mit ihm die Welt ins Lot bringen, sondern er hat das schon getan. Er sucht Leute, die das mit ihm in die Realität bringen, was schon da ist. Und jeder kann so leben und sich dem anschließen, der sich Jesus anschließt. Denn wer sich ihm anschließt, der ist sozusagen in Gottes Augen ein Gerechter, selbst wenn die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit immer noch mitten hier durchs Herz geht. Ein Gerechter, einer, der mit dieser Kraft in Verbindung lebt, der diese Kraft in sich trägt, auch wenn er sie selber nicht aus sich heraus hat. So, meine Zeit ist um. Ich habe ja den nächsten Sonntag noch. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Vielleicht predige ich über den genau selben Text. Ich weiß es noch nicht. Letzter Satz. Letzte zwei, drei Sätze. Wenn du jetzt hier sitzt und mit dieser Wut und dem Schmerz im Bauch über Ungerechtigkeit, über etwas sehr Konkretes, was gestern passiert oder morgen passieren wird oder worunter du leidest, dann versuch mal, ob du in dem, was ich gesagt habe, oder in dieser Stimme Gottes, die von Gerechtigkeit flüstert, ob du darin einen Weg hören kannst, finden kannst, mit dem umzugehen, was du erlebst. Versuch mal zu hören, ob es dir eine Hilfe ist, zu wissen, da steht ein Gott an meiner Seite und er sieht dieses Unrecht und er leidet daran. Nicht versprechen kann ich dir, dass er es morgen verändern wird. Hör mal, ob in diesem Satz, den Gott dir sagt, ich spreche dich frei, dich. Ich verurteile nicht den anderen, worum es mir geht, ich verspreche dich frei. Ob darin Hilfe liegen kann, obwohl du eigentlich wünschst, dass der und der mal aufs Dach kriegt. Hör mal, ob darin Kraft oder Trost oder Hoffnung liegt, zu wissen, da glaubt ein Gott daran, dass in mir die Kraft ist, seine Kraft, Feinde zu lieben, obwohl ich die selber bei mir kaum sehe. Und er glaubt, dass durch mich Gerechtigkeit vom Himmel in diese Welt fließen kann. Hör mal hin, ob da für dich, der du ganz konkret unter etwas leidest, da trotzdem Hoffnung drin liegt. Wir haben jetzt noch eine kurze Zeit der Stille. Und ihr seht Bilder, die Leute eingeschickt haben oder über Instagram gehashtaggt zum Thema Gerechtigkeit. Und ihr könnt das wieder machen diese Woche. Wieder zum Thema Gerechtigkeit oder schon für Schönheit. Darum geht's dann später. Instagram-Fotos. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, schaut mal auf unserem Blog. Da findet ihr einer der vorletzten Einträge ungefähr.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.